Ja, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich so sehr, dass du da bist heute Morgen. Ich freue mich so sehr, dass wir in der Gegenwart Gottes etwas erleben dürfen. Ich freue mich, dass Sie von zu Hause zuschauen. Und mein Gebet ist es, unser Gebet ist es, dass Gott Ihnen begegnet. Dass Gott Ihnen heute Morgen, dass Gott dir heute Morgen eine besondere Begegnung schenkt. Auch wenn es warm ist, glaubt mir, auf der Bühne ist es noch ein bisschen wärmer. Gott möchte heute es in deinem Herzen und in deiner Seele warm machen. Ganz herzlich willkommen auch alle die, die aus anderen Nationen da sind, unsere internationalen Gäste. Wir freuen uns so sehr, dass ihr gekommen seid, dass ihr heute Morgen teilhabt an diesem Gottesdienst. Und das ist schon ein Ausblick auf das, was wir erleben werden bei God at 12, wo Gott aus allen Nationen Menschen senden wird, nicht nur hierhin, sondern auch in viele andere Gemeinden. Es kommen so viele Menschen nach Deutschland und wenn unser Auftrag ist, das Evangelium allen Menschen zu verkündigen, dann heißt das, dass wir es auch hier in Deutschland allen Menschen tun. Das ist ein großartiges Vorrecht, das wir haben. Und ich bin so dankbar, dass wir schon das erleben dürfen und dass Gott das segnet. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du heute Morgen gekommen bist und wenn Sie heute Morgen gekommen sind und vielleicht das erste Mal da sind, dass wir in Kontakt bleiben, dass Sie einfach nicht nach Hause gehen, sondern nachher noch bei einer Tasse Kaffee bei uns bleiben. Auch wenn Sie von zu Hause zuschauen, schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir wollen mit Ihnen in Verbindung bleiben und wir wünschen uns, dass Jesus Ihnen begegnet. Ich möchte heute Fortsetzung machen mit unserem Jahresthema. Was hier hinter mir zu sehen ist, das Thema lautet ja mit Gottes Augen sehen. Und was mich so bewegt daran ist das, was Jesus sieht. Jesus sieht eine Menschenmenge und er war immer umringt von ganz vielen Menschen, die alle kamen, um geheilt zu werden. Die kamen, um ihn zu berühren, die kamen, um ihn zu hören, um eine Sensation zu erleben, um dabei zu sein, wenn die Lahmen aufspringen, die Blinden sehen und wenn die Gebundenen frei wurden. All das war um Jesus herum. Und ich weiß nicht, was die Jünger gesehen haben oder was die anderen Menschen gesehen haben. Aber Jesus hat etwas gesehen, was niemand sonst sah. Jesus sah in die einzelnen Menschen hinein. Und er sah diese Menschenmenge und es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Jesus hat etwas gesehen, was du und was ich, was wir nicht sehen. Und er hat gesehen, dass sie erschöpft waren, dass sie hilflos waren wie Schafe und dass sie eine ganz große Hilfe brauchten. Und dann hat er nicht gesagt, ja, das ist halt tragisch, dass Leute um mich herum sind, die Not haben, ich kann denen eh nicht helfen. Sondern er hat sie alle gesehen und er hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Und wenn wir die Jünger Jesu sind, dann gilt dieser Auftrag auch uns. Nicht nur heute Morgen, sondern der gilt für dein ganzes Leben. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt, damit diese Menschen, die so hilflos und die so voller Hilfsbedürftigkeit sind, die so verirrt sind, die so voller Not sind, die so ihre Lasten tragen, damit jemand auf sie zugeht, der ihnen begegnet, der ihnen den Weg zum Leben zeigt. Denn wir sind umgeben von einer weißen Ernte. Und wisst ihr, ich sage immer, Deutschland ist ein Missionsparadies geworden. Überall, wo du hinkommst, findest du Menschen, die nicht mehr an Gott glauben oder die noch nie an Gott geglaubt haben. Und überall, wo du hinkommst, kannst du deinen Glauben bezeugen und du wirst immer auf fruchtbaren Boden kommen. Und das ist eine Herausforderung und eine großartige Aufgabe für uns, die Jesus gesehen hat. Und er sah diese Menschenmenge. Und weil wir das nicht sehen, weil ich das von Natur aus nicht sehen kann, muss Gott bei dir und bei mir das Licht anmachen. Er muss in unseren Herzen, an unseren Augen das Licht anmachen und uns helfen, dass wir eine Brille bekommen, dass wir eine Sicht bekommen, die uns hilft, das zu sehen, was Gott sieht. Und die Bibel nennt das Offenbarung. Das sind göttliche Offenbarungen, die wir bekommen. Dass du auf einmal Dinge siehst, die du entweder nie sehen konntest oder vorher nie gesehen hast. Das ist eine Offenbarung durch den Heiligen Geist. Gott selber kommt zu dir und er öffnet die Augen deines Inneren, deines Herzens. Und er möchte dir etwas zeigen, was du vorher noch nicht gesehen hast. Das ist Gottes Auftrag und das ist Gottes Wunsch an uns. Und du kannst deine Augen zuhalten. Du kannst wegschauen, wie so viele um uns herum. Du kannst auch blind sein. Von Natur aus sind wir blind. Unser Ego lässt es nicht zu, dass wir die Not anderer Menschen sehen. Unser Ego sieht nur uns selber, sieht nur mich. Ich sehe nur mich. Und sie alle waren wie verirrte Schafe. Und jeder sah auf seinen eigenen Weg. Das hat Jesus gesehen. Er hat diesen Egoismus gesehen. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn, auf Jesus. Und deshalb dürfen wir Frieden haben mit Gott. Deshalb dürfen wir einen Blick empfangen, der auch den anderen, den Nächsten sieht. Und ich möchte heute unseren Blick öffnen für etwas, was uns dabei hilft, das zu tun, was Jesus möchte. Ich möchte einmal deinen Blick auf das richten, was Gott an dir angerichtet hat, was Gott mit dir gemacht hat, was Gott in dir geschaffen hat. Gott ist der große Schöpfer, der große Designer. Er hat diese Erde geschaffen. Er hat dich und mich geschaffen. Und er hat etwas hineingelegt in dich und in mich. Nämlich sein göttliches Wesen, sein göttliches Leben, seine Gegenwart, seine Hilfe, seinen Heiligen Geist. Ja, Jesus selber ist in uns, sagt das Wort Gottes. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weil Jesus in dir ist, ist die ganze göttliche DNA in dir. Und wir wollen heute einmal diese göttliche DNA entdecken und einmal uns die Augen öffnen lassen durch den Heiligen Geist, dass Gott dir einmal zeigen kann heute Morgen, was für wunderbare Dinge er in dich hineingelegt hat. Und das ist nur die eine Seite, was er hineingelegt hat. Und das, was er damit machen möchte, das ist die andere Seite und das ist genauso wunderbar. Und ich möchte uns einmal ein paar Dinge sagen, die ich mal so als Startbedingungen sehe, da wo es losgeht. Gott hat sich ganz gegeben, ohne etwas zurückzuhalten. Und Gott will dich und mich auch ganz haben. Das ist die Ausgangsposition. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben kommt aus Gott selber, aus Jesus. Es gibt keine andere Religion auf dieser Welt, die uns das deutlich macht, dass Gott gekommen ist. Und dass er sich selber opfert. Bei jeder Religion musst du opfern. Du musst etwas geben. Du musst leisten. Du musst deine Dinge geben. Du musst es schaffen, gut genug zu werden, um Gott zu begegnen. Aber die Bibel lehrt uns, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Dass nicht wir ihn gesucht haben, sondern dass er uns gesucht hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen und es zu retten. Gott ist gekommen, um dich und mich zu retten. Gott hat sein Leben gegeben durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat das Liebste, was er hatte, geopfert. Und weil er alles hingegeben hat aus Liebe, möchte er auch, dass wir dieses Opfer annehmen und dass wir uns ihm schenken, auch aus Liebe. Und die Beziehung zu meiner Frau wird umso tiefer und umso besser sein, je mehr wir uns aneinander verschenken, je mehr ich zurückhalte, je mehr ich auf mich selber schaue, je mehr ich meinen eigenen Vorteil suche, umso schwerer wird unsere Beziehung. Und so viele Ehen scheitern an dem Egoismus, dass der andere der Wunscherfüller ist für meine Bedürfnisse. Aber Christine ist nicht der Wunscherfüller für meine Bedürfnisse. Und Gott ist auch nicht dein Wunscherfüller für deine Bedürfnisse. Gott ist dein Retter. Gott ist dein Vater. Jesus ist dein Erlöser, der mit dir Gemeinschaft haben will. Und sagt, komm in diese Gemeinschaft hinein. Vielleicht ist das total neu für dich, dass du das hörst. Du sagst, wie, ich muss nichts leisten. Gott hat für mich geleistet. Gott hat seinen Sohn geopfert. Er hat ihn hingeschlachtet, damit er durch sein Opfer Vergebung der Schuld und der Sünde erwirken kann. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt unsere Schuld und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir werden aus Gnade gerettet und nicht aus eigener Leistung. Und als Dank für diese Liebe, seht, welch eine Liebe hat der Vater uns gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und wir sind es auch. Und aus dieser Liebe möchte ich mein Leben geben. Und möchte sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Das ist die Ausgangsposition. Da geht es los, das Leben mit Gott. Er gibt es uns und du gibst dein Leben an Gott. Da beginnt die Gemeinschaft. Da beginnt das neue Leben. Da, wo Gott und Mensch zusammenkommen, da ist das ewige Leben. Du wirst niemals ewig leben, wenn du nicht Gott begegnest. Du wirst niemals eine Ewigkeit im Himmel verbringen können, bei Gott, in seiner ganzen großen Herrlichkeit, wenn du ihm nicht begegnest. Wenn du ihn außen vor lässt, dann wirst du außen vor bleiben. Aber Gott möchte etwas Großartiges in dir und in mir tun. Er möchte nicht nur sich dir schenken und er möchte nicht nur, dass ich mich ihm schenke, sondern er möchte in mir wohnen und er möchte aus mir herausscheinen. Das ganze Wesen Gottes, die ganze Gegenwart, die ganze Liebe Gottes soll in mir drin sein, durch den Heiligen Geist, ausgegossen durch Gottes Geist. Und das ist an Pfingsten geschehen, dass Gott Menschen erfüllt hat mit seinem Geist und mit seiner Liebe. Und sie sind überall hingegangen, nicht aus Zwang. Die hatten vorher alle Schiss, die hatten die Hosen voll, die haben sich versteckt. Aber da ist die Liebe in ihnen gewachsen und durch diese Liebe haben sie die Menschen gesehen und sie sind auf die Menschen zugegangen. Und das möchte Gott tun. Ein kleiner Junge hat im Kindergottesdienst gehört, dass Jesus in uns wohnt. Und er kommt nach Hause zu seiner Mutter und sagt, Mama, wie kann das denn sein, dass dieser große Gott in mir wohnt? Da ist doch gar kein Platz. Der guckt doch überall raus. Weißt du, wenn Gott in dir ist, wenn Jesus in dir ist, dann schaut er raus aus dir. Dann kann er nicht drin bleiben. Dann wird dein Leben so sein, dass die Liebe Gottes nach draußen kommt. Und Gott hat dein Leben nicht dazu gesetzt, dass du hier diesen Stuhl anwärmst oder sagst, ach wie schön ist es, erlöst zu sein. Sondern mit diesem neuen Leben, mit dieser Voraussetzung, dass Gott sich ganz gegeben hat und du dich ihm gibst, da beginnt eine Bestimmung in deinem Leben. Und deshalb bittet Jesus darum. Er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Menschen wie dich und mich. Menschen, die bereit sind, in den Weinberg Gottes zu gehen. Gott hat dir und mir einen ganz spezifischen Auftrag gegeben. Das ewige Leben ist ein Geschenk an dich. Ein Geschenk, das du an andere weitergeben sollst. Gott hat dich beschenkt, damit du sein Geschenk weitergibst. Gott gibt Ströme lebendigen Wassers in dein Leben, damit sie herausfließen in eine Welt, die so trocken und so gottlos geworden ist. Wir sind dazu berufen, Menschen in die Gemeinschaft Gottes zu berufen. Du bist dazu berufen, dass Gott den Auftrag, den er seiner Gemeinde gegeben hat, durch dich und durch mich nach außen bringt. Und wisst ihr, wie der Auftrag Gottes ist an die Gemeinde? Wie der Auftrag Gottes ist an dich und an mich? Wenn du mal gefragt wirst und sagst, wofür steht diese Gemeinde? Dann kannst du das in vier kurzen Teilsätzen sagen. Das Erste ist, wir stehen dafür, liebe Gott. Das ist das, was Jesus sagt, was das höchste Gebot ist. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das Nächste ist, liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen. Diese Gemeinde steht dafür, dass wir unseren Nächsten lieben. Und das sind alle, die hier sind. Und das sind auch die Menschen, die noch nicht hier sind. Und wir müssen die lieben, die noch nicht da sind. Was meinst du, was da in dir passiert? Wozu du bereit bist? Wenn du Menschen liebst, die noch nicht da sind. Wenn wir möchten, dass Menschen sich bekehren, müssen wir sie lieben.
Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich gehe da mal hin und mach das mal einfach so. Ohne Liebe wird nichts geschehen. Und an der Liebe werden die Menschen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Liebe deinen Nächsten. Und das Dritte ist, das, was Jesus den Jüngern mitgegeben hat, verkündigt das Evangelium auf der ganzen Erde. Wir stehen als Gemeinde dafür, dass wir Zeugen dessen sind, was Jesus in unserem Leben getan hat und was er tut. Und als Viertes wollen wir Menschen in die Nachfolge und in die Gemeinschaft führen mit dem lebendigen Gott und zum Wachstum bringen, damit sie den Platz ausfüllen, den Gott für sie vorbereitet hat. Dafür steht diese Gemeinde. Das ist unser großes Ziel, unsere große Mission, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, Zeugen zu sein von der Liebe Jesu und Menschen in das Wachstum und in die Nachfolge Gottes hineinzuführen, damit sie auch anderen dienen können. Und niemand anders wird die Aufgabe ausfüllen können, für die du vorgesehen bist. Gott hat dir ein bestimmtes Design gegeben. Gott hat dir bestimmte Gaben gegeben. Und er möchte, dass du diese Gaben einsetzt. Du bist einzigartig. Und so wie du bist, ist niemand sonst. So wie ich bin, ist niemand sonst. Und das ist manchmal ganz gut, dass es mich nur einmal gibt. Meine Frau könnte gar nicht zwei von mir ertragen. Gott möchte, dass du effektiv bist. Jesus sagt, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht Bestand hat. Du sollst auch in dieser Aufgabe, in dieser Bestimmung für dein Leben eine Frucht hervorbringen. Und das ist nicht eine Frucht deiner Leistung, wo du sagst, und jetzt werde ich mich besonders anstrengen und durch Anstrengung werde ich etwas tun. Ich kann dir versprechen, dass Anstrengung dazugehört. Ohne Fleiß und ohne Hingabe wird das nichts werden. Aber wenn du deinen Garten vorbereitet hast, wenn du geschwitzt hast, wenn du das Unkraut gezupft hast, dann kommt die Frucht und das Wachstum von alleine. Es kommt durch Gott. Und du wirst nichts dazu beitragen können, dass diese Frucht kommt, außer, dass du die Randbedingungen schaffst. Zweck und Anspruch Gottes an dein Leben ist, dass du Frucht bringst für ihn. Frucht bringst, damit du Menschen mit den Waffen der Liebe begegnest, mit den Waffen des Friedens, der Vergebung, der Hilfsbereitschaft. Und Gott möchte nicht, dass du das aus eigener Kraft machst, sondern er hat uns reich beschenkt. Er hat uns so reich beschenkt und wunderbar gemacht. Er hat das ewige Leben in dich hineingelegt. Er hat den Heiligen Geist in dich hineingelegt. Er hat Gaben in dich hineingelegt. Er hat einen Charakter in dich hineingegeben, der großartig sein kann und großartig werden kann. Und deshalb sagt auch der Apostel Paulus, dass wir das erkennen müssen. Dass Gott das Licht anmachen muss bei dir und bei mir. Dass wir eine Offenbarung dafür brauchen, für dieses Wunderbare, was Gott in dir und in mir geschaffen hat. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lese ich aus Epheser 1, die Verse 3 und dann noch 17 bis 19. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Gläubigen, wirksam ist. Ist das ein Wort? Ist das etwas, was Gott dir sagen kann heute Morgen? Und sagen kann, hey, wir beten darum, dass Gott uns zeigt, welch unermessliches Erbe, welche unermesslichen Reichtümer er in dich, in uns hineingelegt hat. Die Frage ist, kennst du die Reichtümer, die Gott in dich hineingelegt hat? Kennst du das, was der lebendige Gott für dein Leben vorgesehen hat? David schreibt uns im Psalm 139 im 14. Vers etwas Großartiges. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Also das musst du erkennen. Es gibt so viele Menschen, die zu mir kommen oder wo ich im Gespräch mit ihnen bin und ich merke, dass sie sich nicht wunderbar finden. Dass sie sich nicht einzigartig finden. Dass sie sich überflüssig finden. Dass sie sich ungeliebt finden. Dass sie sich als jemand Benachteiligten empfinden, auch von Gottes Seite her. Gott hat mich vergessen. Ein Gideon hat das zu dem Engel gesagt. Gott hat uns vergessen. Und er hat gar nicht realisiert, dass Gott vor ihm steht und ihn gesucht hat und nicht er Gott. Weißt du, oft ist es so, dass wir gar nicht Gott suchen, aber er sucht uns. Er sucht dich und er hat etwas in dich hineingelegt. Ein Charakter, durch den du Festigkeit haben kannst in dem, was du tust, der dir einen Rahmen gibt, der wachsen kann und der anderen Menschen ein Vorbild werden kann. Er hat Begabungen in dich hineingelegt und er hat dir eine geistliche Ausstattung gegeben, durch Kraft, durch eine Salbung, durch seine Gegenwart. Und alles das sind Geschenke. Nichts von dem, was du bist, was ich bin, habe ich gemacht. Nichts. Ich bin auf diese Erde gekommen und Gott hat schon alles in mich hineingelegt. Ich bin als neues Kind auf dieser Erde, als Kind auf dieser Erde geboren worden und mit allem ausgestattet, was meine Fähigkeiten, was meine Möglichkeiten und ja mein ganzes Wesen bestimmt. All das hat Gott in mich hineingelegt. Und damit kann ich jetzt zufrieden sein oder unzufrieden sein. Oft bin ich so unzufrieden gewesen und habe gesagt, ich will lieber der sein, möchte lieber da in der Familie wohnen, möchte lieber das haben und lieber dieses und lieber jenes. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Das erkenne ich. Gott möchte dir heute Morgen eine Offenbarung geben, dass du wunderbar gemacht bist. Und dann bin ich Jesus begegnet. Und dann bin ich von Neuem geboren worden. Und dann hat Gott ein zweites Mal etwas in mich hineingelegt, wofür ich nichts kann. Seinen Heiligen Geist, seine Gegenwart, sich selber. Und damit beginnt das ewige Leben, das neue Leben. Und auch dafür kann ich nichts. Außer, dass ich gesagt habe, ja, Herr, ich möchte dich annehmen. Auch dafür kann ich nichts. Deine Gaben und dein göttliches Design, was Gott in dich hineingelegt hat, ist etwas ganz Besonderes. Und jeder Mensch fragt sich, was ist der Sinn meines Lebens? Ich kenne keinen, der nicht irgendwie sich fragt, ja, habe ich nicht irgendwie etwas Besonderes, dass ich irgendetwas machen soll? Oder wenn du Christ bist, fragst du dich vielleicht, hat Gott nicht etwas für mich vor? Etwas Besonderes? Was ist meine Aufgabe aus dieser Welt? Und hat Gott einen Plan für mein Leben? Oder haben nur andere Menschen einen Plan für mein Leben? Was soll ich für Gott tun? Manche fragen sich, ja, soll ich jetzt in diesen Dienst gehen? Soll ich das machen? Soll ich vollzeitlich Jesus dienen? Soll ich weiter arbeiten? Soll ich in andere Länder gehen? Soll ich in eine andere Gemeinde gehen? Soll ich hier oder da? Es gibt so viele Fragen. Und ich kann dir eins sagen, das, was Gott in dich hineingelegt hat, das bestimmt maßgeblich die Richtung deines Dienstes. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. 1. Petrus 4, Vers 10. Selbst wenn du keinen besonderen Ruf auf deinem Leben hast, Gott kommt und manchmal ruft er uns weg von der Stelle, wo wir sind. Das hat er bei Petrus gemacht, bei Gideon gemacht. Er hat auch mich weggerufen von meiner Arbeitsstelle. Gott kommt manchmal und ruft uns. Aber selbst wenn du das nicht erlebt hast, selbst wenn du nicht hörbar oder durch eine Prophetie oder durch ein klares Wort Gottes oder durch sonstige Dinge, die dir so deutlich sind, das Reden Gottes gehört hast, hat Gott eine Richtung für dich und die hat er schon in dich hineingelegt. Dein Dienst soll immer auf dem basieren, was Gott dir gegeben hat, auf deinen Stärken. Schwächen sind Teil unseres Dienstes. Ich habe Schwächen und jeder von uns hat Schwächen. Aber durch diese Schwächen werden wir nicht anderen dienen, sondern diese Schwächen sind für uns eine Herausforderung, um darin zu wachsen, um zu erkennen, dass wir keine perfekten und keine vollkommenen Menschen sind und dass wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Du dienst anderen durch deine Stärken. Du dienst anderen durch das, was er dir gegeben hat, durch deine Begabungen, durch deine Liebe, vielleicht durch deine Hilfsbereitschaft, durch deine Gebetsfreudigkeit, durch deine Möglichkeit zu schreiben, zu reden, Musik zu machen, zu backen, zu kochen, was auch immer Gott dir gegeben hat. Zahlen übereinander zu bringen, zu planen oder andere Dinge zu machen, Kinder zu erziehen. Und darin möchte Gott uns wachsen lassen. Und wenn du erkennst, dass da Dinge in dir sind, dann beginnt dort dein Dienst auf dem Ackerfeld Gottes, auf dem Weinberg Gottes. Wenn du weißt, ich kann Trecker fahren, dann wirst du da den Trecker fahren. Wenn du weißt, ich kann mich gut bücken und kann die Dinge auflesen, dann wirst du das tun. Und wenn du sagst, ich kann gut Feuer machen, dann wirst du die ganzen Reise, also das überzählige Holz verbrennen nachher. Du wirst das tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Die Frage ist, was machst du mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat? Wenn du erkennst, dass Gott Begabungen gegeben hat, und wir werden das als Gemeinde noch sehr viel deutlicher auch anbieten. Wir haben schon einige Male so ein Seminar Entdecke deine Begabungen, Abenteuerberufung gemacht. Ich werde das jetzt regelmäßig machen, weil es so wichtig ist, dass Menschen Möglichkeit haben, ihre Begabungen zu entdecken. Und wenn du das erkennst, dein Profil und dein Bau, wie Gott dich gemacht hat, dann ist meist auch sofort klar, wo du anfangen kannst und wo du Gott dienen kannst. Du musst nicht lange warten. Und wenn du das erkennst, dann hast du eine Verantwortung. Und ich darf dir eins sagen, es ist ein großer Fehler, zu warten, bis Gott dich ruft und nichts zu tun. Es ist ein Riesenfehler, den so viele machen. Ich selber habe den lange in meinem Leben gemacht, dass ich immer gedacht habe, Gott müsste doch irgendwie besonders reden, damit ich dieses oder jenes mache. Und du entdeckst in dir schon eine Leidenschaft für Dinge. Du entdeckst Dinge, wo du merkst, das könnte ich tun. Und du tust es nicht, weil du wartest, dass vielleicht jemand kommt zu dir und sagt, möchtest du das nicht tun? Oder dass ein Engel vom Himmel kommt oder Gott selber kommt und zu dir redet. In Matthäus 24, ab dem 14. Vers, lesen wir ein Gleichnis von einem König, der seinen Mitarbeitern Talente gegeben hat, der sie ausgestattet hat. Der eine hat 5 bekommen, der andere 10, der andere 1. Und jeder hat das bekommen, was Gott vorgesehen hat, was er, der König, vorgesehen hatte. Und dann am Ende kommt er wieder. Und er sagt, was hast du damit gemacht? Und die meisten haben etwas mit ihren Talenten angestellt. Und der eine hat gesagt, guck mal, ich habe das verdoppelt. Und einer war dabei. Der hat gesagt, weißt du, hier hast du das wieder, was du mir gegeben hast. Der König war nicht sauer, wenn einer es nicht geschafft hat, das zu verdoppeln. Und er war auch nicht, weiß ich nicht, übermäßig erfreut, wenn einer vielleicht 3, 4, 5 Mal gemacht hat und hat gesagt, guck mal, der hat das 5-fache daraus gemacht. Der ist besonders. Der König war nur sauer an der Stelle, wo jemand gar nichts daraus gemacht hat. Weißt du, wir können das Wachstum nicht machen. Wir können nicht bestimmen, wie viel Frucht wir bringen. Aber du kannst bestimmen, ob du Frucht bringst. Du kannst entscheiden, ob du dich einbringst. Und er hat behauptet, dass das ein ungerechter König ist. Dass er sich Sachen nimmt, die er vorher nicht gegeben hat. Und dass er ungerecht ist. Und dieser Mann zeigte so deutlich, dass er den König überhaupt nicht kannte. Und du wirst Gott nicht dienen, wenn du ihn nicht kennst. Du wirst Gott nicht dienen, wenn du ihn nicht richtig kennst. Wenn du denkst, es ist ja nur der Sklaventreiber, der von mir etwas erwartet. Du hast heute Morgen eine neue Chance, Gott kennenzulernen, Gott zu begegnen. Und vielleicht kennst du Gott ja noch gar nicht und denkst, wieso sollte ich was für den tun? Diesen komischen Gott, der da irgendwo draußen sitzt und sich für nichts interessiert, was hier auf dieser Welt geschieht. Der eins sagen, Gott hat Interesse an jedem Einzelnen. Jesus hat das gezeigt, indem er in die Menschenmenge guckte und jeden gesehen hat, jeden persönlich. Gott sieht dich heute Morgen und er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Aber er möchte auch, dass du und ich, dass wir das sehen und sagen, guck mal, das hat Gott in mich hineingelegt. Und es geht nicht darum, dass du Leistung bringst, sondern dass du dich einbringst mit dem, was Gott dir gegeben hat. Jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Du hast eine Verantwortung, herauszutreten und Gott mit den Gaben zu dienen, die er dir gegeben hat. Frage dich heute Morgen, was hindert dich? Was hindert dich daran, dass der lebendige Gott durch dich etwas tun kann? Was hindert dich daran, dass du heute losgehst und sagst, ich danke dir, Gott, dass du mir diese, jene und diese Fähigkeiten gegeben hast. Zeig mir, wie ich die am besten einsetzen kann für andere Menschen. Dein Leben soll einen großen Einfluss auf andere ausüben. Christus soll durch dich hindurch scheinen. Und das geht nur, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und sagst, ich diene mit der Gabe, die ich von Gott empfangen habe. Und dann wirst du feststellen, dass du manchmal eine Extrameile gehen musst. Wenn du im Weinberg bist oder auf dem Feld bist und dann ist es noch nicht abgeerntet und du weißt, es wird bald dunkel werden, ich muss mich ranhalten. Eigentlich wollte ich jetzt schon nach Hause das Essen kochen und dies und das tun. Aber dann bleibst du noch, weil du denkst, das muss noch geschafft werden. Und ich darf dir eins sagen, ich habe das erlebt in der Gemeinde, wo wir in den USA waren, die so stark gewachsen ist. Diese Menschen dort sind immer bereit, eine Extrameile zu gehen und nochmal einen Dienst zu tun. Nicht aus Zwang, sondern aus innerer Motivation heraus, ihrem Gott gegenüber. Weißt du, wir haben einen neuen Gottesdienst gestartet. Und das bedeutet für mich, dass ich nicht nur eine, sondern viele Extrameilen gehe. Und dazu habe ich mich entschieden. Und hier gibt es Menschen, die im Lobpreisteam sind, die in verschiedenen Diensten sind, die das auch tun. Und ich bin so dankbar dafür, dass ihr diesen Dienst tut. Nicht damit man noch mehr tut, sondern weil wir dadurch einen Einfluss auf Menschen haben. Wir haben so viele Gäste hier, die einfach sagen, das ist so schön, das ist so gut, was ich hier erlebe. Und dann höre ich Menschen, die schon länger zu dieser Gemeinde gehen und sagen, ach nee, da sind manchmal nur ein paar Leute, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, du musst deine Motivation mal überprüfen. Geht es um dich? Wenn es um dich geht, dann wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen in deinem Umfeld. Wenn es um die anderen geht, dann wirst du heraustreten und wirst sagen, ich mache einen Extraschritt. In Düsseldorf hat eine Hillsong-Gemeinde gestartet. Heute Morgen predigt der Pastor in Konstanz. Dann rast er mit dem Auto hier rüber, um 17 Uhr in Düsseldorf zu predigen und dann wieder nach Hause zu fahren. Das macht er nicht einmal, das macht er fast jede Woche. Der kommt auch in der Woche, um den Mitarbeitern zu dienen. Die stehen um 5 Uhr auf, um das Kino fertig zu machen. Ich habe mit dem Pastor dort gesprochen und der sagt, das ist so eine Anstrengung für uns. Aber wir tun das, weil wir Menschen erreichen möchten. Weißt du, da geht's doch los. Du kannst das. Du kannst aufbauen, du kannst das tun, du kannst Menschen im zweiten Gottesdienst Liebe geben, du kannst für sie beten. Ich war vor 2 Wochen hier, da waren so viele Gäste da, ich konnte gar nicht mit allen reden, weil so wenig aus der Gemeinde da waren. Und wenn wir das erkennen, was Gott unter uns tut, was er angefangen hat, dann stellt sich die Frage nicht mehr, trete ich heraus oder nicht. Dann tue ich das, was Gott in mich hineingelegt hat. Und dann wirst du merken, dass Gott dich segnet. Wenn du im Kleinen treu bist, wird er dir mehr geben. Das bedeutet für uns auch einen Test. Ich sage das ganz deutlich und ganz offen. Für mich ist der zweite Gottesdienst ein Test, ob wir in der Lage sind, neue Gemeinden zu gründen. Weil wir fangen immer bei Null an. Ein Gottesdienst fängt bei Null an und eine Gemeinde fängt auch bei Null an. Und Null bedeutet, jeder wird gebraucht. Jeder kann helfen. Jeder kann etwas beitragen und etwas Gutes tun. Sei dabei und gib deine Liebe weiter. Gib das weiter, was der lebendige Gott in dich hineingelegt hat. Gott hat mich gerufen und das wusste ich, dass das für mich viel bedeutet, dass das ein großer Schritt ist. Und ich habe mit Gott lange gekämpft, weil ich nicht bereit war, diesen Schritt zu gehen, meine Sicherheiten aufzugeben, mein Leben zu ändern und so weiter. Aber ich darf dir eins sagen, als ich mit Gott gekämpft habe und Gott gesiegt hat und ich hineingegangen bin, da ist etwas passiert, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Das haben mir andere gesagt. Andere Diener Gottes haben mir das gesagt. Die haben gesagt, Michael, wenn du diesen Schritt gehst, wird Gott dich mehr segnen. Gott wird in deinem Leben Dinge tun, mit denen du nicht rechnest. Und ich habe das gehört und nicht verstanden. Und ich kann dir sagen, dass in 2 Jahren mehr passiert ist, als in 20, 30 Jahren vorher. Dass Gott mehr wirkt und mehr tut, als ich je erhoffen und träumen kann. Auf jeder Ebene. Und das kann ich dir sagen, das ist nicht eine Besonderheit von mir, sondern es ist die Besonderheit der Menschen, die sagen, ich gehe diesen Schritt. Ich nehme meine Verantwortung an und das ist für dich genauso. Gott wird dich segnen. Kümmer dich um Gottes Sache, er kümmert sich um deine Sache. Ich garantiere dir das, es steht in der Bibel. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir gegeben werden. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich kann Menschen begleiten auf ihrem Wachstumspfad. Ich kann da, wo nichts ist, etwas Neues machen und etwas Neues aufbauen. Ich kann in Situationen reinkommen oder in Dinge, wo alles zerstört ist, alles durcheinander ist, Leute entmutigt sind und nichts, aber auch gar nichts funktioniert. Und ich kann diese Dinge in Gang bringen und Menschen motivieren, und auf das Ziel ausrichten. Und es gibt auch Dinge, die ich nicht kann. Die ich gar nicht gut kann. Und das werdet ihr auch merken, dass ich mir da immer zurückhalte und sage, nein, da gibt es andere in der Gemeinde, die können das besser. Und die sollen diesen Dienst tun. Und ich will sie darin unterstützen und darin segnen, darin begleiten, damit sie diesen Dienst tun können. Ich komme zum letzten Punkt und wir kommen zu Pfingsten. Wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott dir mehr geben. Und das Wort Gottes sagt uns, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch diese Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Gott möchte nicht, dass du alleine als Waisen Kind auf dieser Erde bist und diese Dinge aus deiner eigenen Kraft machen musst, sondern er möchte dir die Energie, die Leidenschaft, die Kraft, die Vollmacht, die Salbung dazu geben durch den Heiligen Geist. Das eine heute Morgen ist deine Verantwortung wahrzunehmen, zu sagen, ja, das hat Gott in mich hineingelegt. Und das andere ist, dich heute Morgen dafür zu öffnen, dass Gott den Strom seiner Gnade in dein Leben hineingibt und deine Dürre, deine Trockenheit ausfüllen kann. Und wenn da so viel guter Same Gottes in dir ist, dann wird der Regen dafür sorgen, dass die Dinge aufgehen. Da wird der Regen dafür sorgen, dass du Energie bekommst und dass Dinge hervorwachsen, die du nicht selber produzierst, sondern die Gott selber hervorbringt. Ich habe mich jahrelang mit diesem Vers gequält. Ich bin so aufgewachsen, dass man gesagt hat, ja, du musst immer von Jesus erzählen. Überall, wo du bist. Und wenn du das nicht tust, dann bist du schuldig an den Menschen, wo du es nicht getan hast. Es hat in mir so viel schlechtes Gewissen hervorgebracht. Und wisst ihr, ich bin einfach nicht, das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht gut kann, mich einfach auf die Straße stellen und Leute anpredigen. Andere können das total super. Ich bewundere die. Ich wäre gerne so. Wie oft habe ich mir gewünscht, so zu sein? Also wenn du das nicht kannst, ist das kein Problem für Gott. Aber weißt du, was du kannst? Du kannst Zeuge sein von dem, was Gott in deinem Leben tut. Und das ist das Einzige, wie ich Menschen von Jesus erzähle. Ich erzähle ihnen, wie Gott mich führt, was ich mit ihm erlebe, was passiert, wenn ich mit Menschen bete und so weiter. Und die Leute hören zu, sie fragen mich und darüber erzähle ich ihnen, wie Jesus auch sie und in ihre Situation hineinkommen kann. Und du kannst nur Zeuge sein von einer Sache, die du selber erlebt hast. Du kannst kein Zeuge sein von Dingen, die du über zweite und dritte Ohren und Kanäle gehört hast. Du bist kein Augenzeuge eines Unfalls gewesen, wenn du das nur in der Zeitung gelesen hast und darüber erzählst. Nein, du bist kein Zeuge Jesu, wenn du Jesus nicht selber begegnet bist. Das, so heißt es in 1. Johannes 1, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört, ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkündigen wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Was wir nun selber gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, und zu seinem Sohn, Jesus Christus. Das, was wir mit den eigenen Augen gesehen haben, was du mit deinen eigenen Ohren gehört hast, was du berührt hast, den Kranken, den du berührt hast, als du mit ihm gebetet hast, und der dann vielleicht zu dir kommt und sagt, Gott hat etwas getan durch dein Gebet. Das passiert in der Hausgruppe, das passiert überall. Meine Tochter betet mit Menschen und es passiert was. Da musst du nicht ältest dafür sein, um zu beten. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt die Bibel. Ihr werdet auf die Kranken die Hände legen und es wird ihnen besser gehen. Weißt du, da wo sich Menschen und Gott begegnen, da wird seine Gegenwart, seine Kraft, da eine Explosion seiner Liebe und seiner Dynamik offenbar. Und die Frage ist, was machst du mit deinem göttlichen Design? Was machst du mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat? Das ist meine erste und wichtige Frage. Und die zweite Frage ist, was machst du, um dein Leben frisch und erfüllt zu halten? Um Leidenschaft zu haben? Ich bin im Moment in einer Situation, dass ich noch mehr arbeite als vorher. Ich tue alles, um das auch wieder in die richtigen Dinge zu bringen. Aber ich kann dir eins sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Leidenschaft gehabt für das, was ich tue, wie jetzt. Und keine Minute ist mir zu schwer. Keine Minute, würde ich sagen, habe ich vergeudet. Und das kommt nicht von mir. Das kommt durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt und der auch in dir wohnt und der das auch in dir machen möchte. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt eine Zeit haben. Ich weiß nicht, ob ein Liedbeitrag da ist. Kommt einfach schon mal nach vorne, wenn wir jetzt gemeinsam miteinander beten. Es ist so gut, zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen. Er ist schon längst hier, ist schon längst gekommen. Er ist auch schon in Ihrem Wohnzimmer, er ist schon da und möchte, dass Sie vielleicht heute mitbeten und dass Sie sagen, ich möchte diesem Jesus auch begegnen. Ich werde jetzt einfach aufrufen dazu, wer neu erfüllt werden möchte mit dem Heiligen Geist oder wer sagt, ich treffe eine Entscheidung und ich möchte einfach mich nur hier hinstellen und mich segnen lassen für diese Entscheidung, dann darfst du jetzt nach vorne kommen. Es ist egal, wenn es heiß ist, es ist egal, wenn du sagst, ich schwitze aber so. Jesus hat viel mehr geschwitzt als du und er hat sich entschieden, dort in Gethsemane. Manchmal ist es ein Kampf, sich für Gott zu entscheiden. Aber ich möchte, dass du diesen Kampf kämpfst und dass du gewinnst. Dass nicht dein Ego gewinnt, dass nicht die Lügen des Teufels gewinnen, sondern dass Gott gewinnt in dir, der Heilige Geist. Du bist dazu berufen, ein Segen zu sein für andere. Und Gott will dich segnen. Ihr dürft einfach, während Esther singt, nach vorne kommen. Wir stehen hier als Älteste und als Mitarbeiter, die gerne mit euch beten. Und wir machen das ganz kurz, ohne viel zu hören, sondern einfach beten wir mit euch. Und ihr dürft gerne nach vorne kommen.